Deutschlandfunk Kultur Hörspiel.
Vater Goriot. Hörspiel in drei Teilen nach dem Roman von Honoré de Balzac. Bearbeitung Helmut Peschiner. Teil 3.
Als Eugène de Rastignac in die Pension zurückkam, saß Vautrin bereits in seiner ganzen unverwüstlichen Kraft im Speisesaal beim Kaminfeuer.
Vautrin?
Nun, mein Junge, der Tod hat sich in mir geirrt. Nach Aussage der Damen habe ich einen Schlaganfall überstanden, der einen Ochsen hätte umbringen können.
Sie können getrost Stier sagen.
Ja, tut es Ihnen vielleicht leid, mich noch am Leben zu sehen?
Mademoiselle Michonneau sprach vorgestern von einem Monsieur Trompe-la-Mort.
Was?
Dieser Name würde gut zu Ihnen passen.
Diese Bemerkung Bianchons wirkte auf Vautrin wie ein Faustschlag. Er erbleichte, wankte. Sein Blick traf Mademoiselle Michonneau wie ein Flammenstrahl.
Michonneau.
Im selben Augenblick vernahm man von draußen Schritte und Waffengeklirr. Vier Männer stürmten in den Raum. Der erste war der Chef der Sicherheitspolizei.
Im Namen des Gesetzes.
Das ist heute nicht einen besonders freundlichen Tag. Legt mir Handschellen an. Die Anwesenden sind meine Zeugen, dass ich keinen Widerstand leiste.
Ausziehen.
Weshalb? Es sind Damen hier. Ich leugne nichts. Ich ergebe mich ohne Widerstand. Schreiben Sie auf. Ich bekenne, dass ich Jacques Collin, genannt Trompe-la-Mort, bin. Verurteilt zu 20 Jahren Zuchthaus. Schreibt das auf.
Das gibt's doch nicht. Also.
Noch gestern war ich mit diesem Mann im Theater.
War es denn ein Unglück, dass Sie mit mir gestern in einer Loge saßen? Seid ihr denn besser als wir?
Nun.
Und, mein kleiner Student, unser Handel läuft selbstredend weiter.
Was habt ihr ihr gegeben, der Michonette? 1.000 Taler? Oh, ich bin mehr wert.
Hättest du mich gewarnt, du Kanaille, ich hätte dir 6.000 gegeben.
Seid ihr alle jammervoll anzusehen. Habt ihr noch nie einen Sträfling gesehen?
Nun.
Ja, Monsieur, ich werde abgeführt. Sie haben mich alle sehr gut behandelt. Ich bin Ihnen dankbar dafür. Leben Sie wohl.
Leb wohl, Eugène. Du sollst in mir einen ergebenen Freund haben.
Machen Sie sich keine Sorgen. Ich weiß mich zu schützen.
Nachdem die Polizisten das Haus mit dem Sträfling Vautrin verlassen hatten, rieb Sylvie Madame Vauquet die Schläfen mit Essig ein.
Er war trotz allem ein wunderbarer Mann. Und ein guter Mensch.
Diese Worte brachen den Bann, man sah einander an und dann blickten alle zu Mademoiselle Michonneau, die dürr und kalt mit gesenkten Augen wie eine Mumie dasaß.
Ich esse nicht mehr hier, wenn dieses Weib noch länger mit uns bei Tisch sitzt. Monsieur Poiret, Sie stehen mit Mademoiselle in freundschaftlicher Beziehung. Sprechen Sie mit ihr und machen Sie ihr begreiflich, dass sie das Haus sofort verlassen soll.
Sie meinen sofort?
Ich habe meine Miete bezahlt. Ich lebe hier für mein Geld wie all die anderen.
Wir werden zusammenlegen, um es Ihnen zurückzugeben. Es
ist nicht schwer zu erraten, weshalb Sie ihm so beistehen.
Bei diesen Worten fuhr Eugène auf und wollte ihr an die Gurgel springen.
Mademoiselle!
Wenn sie bleibt, dann nehmen wir alle unseren Hut. Sie muss auf der Stelle das Haus verlassen.
Ja, meine liebe, hübsche kleine Mademoiselle, Sie wollen doch gewiss nicht, dass meine Pension zugrunde geht. Sie sehen, wie ich zum Äußersten getrieben werde. Gehen Sie für heute Abend auf Ihr Zimmer.
Ja, das wäre noch schöner. Wir verlangen, dass sie sofort das Haus verlässt.
Aber sie hat ja noch gar nichts gegessen.
Ach, sie soll essen, wo es ihr passt. Hinaus mit der Spionin.
Monsieur, achten Sie, dass Sie eine Dame vor sich haben.
Spione haben kein Geschlecht.
Wenn man jemanden vor die Tür setzt, so kann man das auch mit Anstand tun. Wir haben bezahlt. Wir bleiben.
Marsch. Wenn ihr nicht geht, dann gehen wir.
Ich ziehe zu Madame Bruno.
Gehen Sie mit, ihr Poiret. Sie würden ja vor Sehnsucht sterben.
Bitte.
Mademoiselle.
diesem Augenblick trat ein Bote ein und übergab Madame Vauquet einen Brief.
Mein Gott. Ach, Sylvie. Schon wieder ein Blitzschlag. Der junge Talfair ist vor 3 Stunden gestorben. Madame Couture und Victorine wollen ihr Hab und Gut zugeschickt bekommen. Sie werden von jetzt an im Haus Talfair wohnen. 4 leere Zimmer, 5 Pensionsgäste verloren. Das Unglück ist bei mir eingezogen.
Oh Gott. Welcher Schlag trifft uns jetzt?
Eugène! Eugène! Vater Goriot? Kommen Sie! Eugène! Kommen Sie!
Monsieur Goriot, Sie wissen gar nicht, was hier vorgefallen ist. Vautrin ist ein entsprungener Zuchthäusler. Man hat ihn soeben verhaftet und der junge Taillefer ist tot.
Nun, was geht uns das an? Schnell, was? Eugène, kommen Sie!
Was?
Ich speise heute mit meiner Tochter. Wir speisen beide bei Ihnen.
Eugène konnte keine Ordnung in seine Gedanken bringen, als er neben Vater Goriot im Wagen saß.
4 Jahre habe ich nicht mehr mit meiner kleinen Delphine speisen können. Seit heute früh sind wir schon in ihrer Wohnung. Eugène, ja. Ich habe gearbeitet wie ein Taglöhner. Wir haben die Möbel gestellt. Ach, ich sehe heute nur fröhliche Gesichter. Schneller! Kutscher! Wir sind heute in Eile! Kutscher!
Der Wagen hielt in der Rue d'Artois.
Treten Sie ein, Monsieur.
Vielen Dank.
Bitte.
Rastignac betrat eine entzückende Wohnung, bestehend aus einem Vorzimmer, einem Salon, einem Schlafzimmer und einem Wohnzimmer, dessen Fenster zu einem Garten ging. Im Salon saß im Kerzenschein Delphine.
Eugène, so hat man Sie also holen müssen, der Sie nichts verstanden haben.
Die Kammerzofe verließ den Raum. Eugène nahm Delphine leidenschaftlich in die Arme, presste sie an sich und begann vor Freude zu weinen.
Ich bete sie an.
Oh, Eugène.
Das wage ich zu sagen. Wir wollen niemandem unser Geheimnis verraten.
Und ich bin niemand?
Sie gehört doch dazu.
Siehst du nun, mein Herzenskind, wie recht ich hatte? Du wolltest ja nicht.
Was sagen Sie, sie wollte nicht?
Sie hatte Angst vor dem Gerede der Leute. Sie hat nichts weiter getan, als sich den Traum erfüllt, den alle Frauen träumen.
Vater Goriot redete und redete, aber niemand hörte ihm mehr zu. Madame de Nucingen hatte Rastignac in das Wohnzimmer entführt. Und man konnte einen zarten Kuss hören.
Hat man Ihre Wünsche erraten?
Ja, ja, durchaus. Über alle Maßen. All diese Pracht, dieser Luxus. Aber, Madame, ich kann das nicht von Ihnen annehmen. Ich bin noch zu arm dafür.
Wenn Sie wüssten, welche Freude ich daran hatte, diese kleine Wohnung einzurichten, Sie würden nicht zögern. Sie haben ja das Leben noch vor sich. Sie werden Erfolg haben, eine glänzende Zukunft. Sie können mir dann alles zurückgeben. So antworten Sie doch, Eugène. Mein Gott, Papa, sag ihm, was er tun soll, oder ich gehe fort und will ihn niemals wiedersehen.
Sie wollen sich Geld leihen, Monsieur Eugène?
Das muss ich wohl.
Ich habe alle Rechnungen bezahlt. Sie schulden keinen einzigen Centime für alles, was Sie hier sehen. Es ist übrigens keine sehr große Summe. Höchstens 5000 Francs.
Vater.
Sie stellen mir einen Schuldschein aus und geben mir das Geld später zurück.
Wie hast du das nur gemacht, mein lieber Vater?
Ich habe meine Rentenpapiere für 15.000 Francs verkauft.
Papa.
Ich kann mit 40 Sous am Tag fürstlich leben. Ich habe ja keine Bedürfnisse. Nicht einmal neue Kleider brauche ich.
Papa, was bist du denn für ein Vater? Es gibt keinen anderen solchen auf dieser Welt.
Sie sprang ihrem Vater an den Hals und setzte sich auf seinen Schoß und benetzte das alte, liebe Gesicht.
Ach, mein armes Herz zerspringt fast.
Ich werde mich dieser Liebe würdig erweisen.
Oh, Eugène, wie schön du das gesagt hast.
Deinetwegen hat er Mademoiselle Taillefer und ihre Millionen ausgeschlagen.
Aber warum sagen Sie das jetzt?
Ach, wie sehr will ich dich lieben. Jetzt und immer.
Wie hübsch sie ist. Sagen Sie, Eugène, haben Sie schon je eine Frau gesehen mit so hübschen Grübchen und so frischem Teint?
Vater.
Wenn du wüsstest, mein Kind, wie leicht du mich glücklich machen kannst. besuche mich manchmal. Ich wohne ja hier über dir.
Ja, lieber Papa.
Sag es noch einmal.
Ja, mein guter Papa.
Kommt. Kommt. Lasst uns essen.
Der ganze Abend wurde mit Scherzen und Kindereien verbracht und Vater Goriot war der größte Narr von den dreien. Er küsste seiner Tochter die Füße. Er rieb seinen Kopf an ihrem Kleid. Er beging Narrheiten wie der allerzärtlichste Liebhaber. Es wurde Mitternacht. Delphins Wagen wartete vor dem Haus. Vater Goriot und Eugène kehrten zu Fuß zur Pension zurück. Unterwegs sprachen sie über Delphine und überboten sich in ihrer Begeisterung. In der Pension saß Madame Vauquet mit Sylvie vor dem Kamin.
Was für ein Leben ohne Pensionsgäste. Nichts. Mein Haus ohne Menschen. Leer. Wir haben Bohnen und Kartoffeln für mehr als 20 Personen. Nur die Möbel leben noch. In meinem Haus die Polizei. Ich muss Christoph entlassen.
Ach, der arme Kerl. Er ist treu wie ein Hund.
Wie soll ich um diese Jahreszeit Gäste bekommen? Hm. Ich verliere noch den Verstand. Und diese nichtswürdige Michonneau entführt mir auch noch Poiré. Was hat sie nur mit dem Mann angestellt, dass er ihr wie ein Hund folgt?
Ja, zum Teufel. Diese alten Jungfern verstehen sich aufs Intrigieren.
Den armen Monsieur Vautrin haben sie zum Sträfling gemacht. So ein heiterer Mann.
Und so freigebig. Hm. Da kann es sich nur um einen Irrtum handeln.
Aber er hat ja selbst alles gestanden.
In diesem Augenblick läuteten Eugène und Vater Goriot an der Haustüre und verkündeten ihrer Wirtin ohne Umschweife, dass sie ausziehen würden.
Madame, wir ziehen aus.
Ja.
Sylvie, Sylvie, das ist mein Ruin. Dieser Tag macht mich um 10 Jahre älter. Ich werde noch verrückt. Was soll ich mit den ganzen Bohnen machen? Adieu, gute Nacht.
Was hat sie denn?
Sie weint.
Ja.
Ja, meine Welt sieht aus. Das hat ihr den Kopf verwirrt. Das ist das erste Mal, seit ich hier bin. Es wird dir gut tun, sich auszuruhen.
Am nächsten Tag gegen Mittag erhielt Eugène einen Brief, der mit dem Wappen der Beauséance versiegelt war. Er enthielt eine Einladung für Monsieur und Madame de Nucingen zu dem seit einem Monat angekündigten großen Ball bei der Vicomtesse.
Ich denke mir, Monsieur, dass Sie es mit Vergnügen übernehmen werden, Madame de Nucingen meine Empfehlung zu überbringen. Beigeschlossen sende ich Ihnen die Einladung, um die Sie mich baten, und werde entzückt sein, die Bekanntschaft der Schwester von Madame de Restaud zu machen. Bringen Sie mir also die hübsche kleine Frau und schenken Sie ihr nicht Ihre ganze Zuneigung, denn für die Gefühle, die ich Ihnen entgegenbringe, schulden Sie mir ein wenig Dank.
Eugène begab sich sofort zu Delphine. Madame befand sich im Bad. Rastignac wartete daher in ihrem Boudoir, ungeduldig, aufgeregt, wie eben ein junger Mann, der sich schon so lange mit aller Leidenschaft und Glut nach einer Geliebten gesehnt hat.
Willkommen, mein lieber Freund.
Raten Sie, was ich Ihnen bringe. Hier. Lesen Sie. Eine Einladung von Madame de Beauséant zu ihrem Ball.
Verdanke ich das alles. Dir, dir. Wir müssen vorsichtig sein, Therese ist nebenan. Ich verdanke Ihnen dieses Glück. Ja, ich nenne es Glück. Niemand wollte mich in der obersten Gesellschaft einführen.
Finden Sie nicht auch, dass Madame de Beauséant damit andeuten will, dass ihr wenig daran liegt, Baron de Nucingen auf ihrem Ball zu sehen?
Meine Schwester wird auch dort sein. Sie geht hin, um einen schrecklichen Verdacht zu widerlegen. Sie wissen nicht, was für Gerüchte über sie im Umlauf sind. Monsieur de Trailles soll Wechsel in Höhe von 100.000 Francs ausgestellt haben, die fast alle schon verfallen sind. Er wird gerichtlich verfolgt.
Noch um 1 Uhr nachts war Eugène bei Madame de Nucingen. Während des zärtlichen Abschieds, des glückseligen Abschieds der Liebenden, der die Freude des Wiedersehens schon in sich schließt, wurde sie plötzlich schwermütig.
Ich bin so ängstlich, abergläubisch. Nennen Sie meine Ahnung, wie Sie wollen, aber... Ich zittere davor, mein Glück mit einem furchtbaren Zusammenbruch bezahlen zu müssen.
Sie Kind?
Ja. Ja, heute bin ich das Kind.
Eugène kehrte in die Pension zurück. Nun mit der Gewissheit, dass es seine letzte Nacht hier sein werde. Am Mittag des nächsten Tages hielt die Equipage von Madame Nucingen vor der Pension. Madame eilte zu ihrem Vater hinauf.
Vater, warum bist du nicht schon eher auf den Gedanken gekommen, über mein Vermögen Rechenschaft zu verlangen? Damals, als es noch nicht zu spät und ich nicht ruiniert war. Vater, darf ich ganz offen sprechen?
Was ist so dringend, dass du mich hier aufsuchst? Wir sehen uns doch bald in der Rue d'Artois.
Wir brauchen deine kaufmännische Erfahrung. Ah. Du musst mir helfen. Heute früh kam Nucingen zu mir und fragte mich, ob ich denn seinen und meinen Untergang heraufbeschwören wolle, wenn er nicht über meine Mitgift verfügen könne.
Hohoho.
Ich gab ihm zur Antwort, dass ich von diesen geschäftlichen Dingen nichts verstünde und über mein eigenes Vermögen frei verfügen möchte.
Sehr gut.
Ja. Nucingen hat mein und sein ganzes Vermögen in Unternehmungen gesteckt. Hm. Er gab mir zu verstehen, wenn ich mein Kapital herausnehmen würde, dann ginge er in Konkurs. Wenn ich allerdings ein Jahr abwarten würde, könne er mir den doppelten oder dreifachen Betrag auszahlen. Er hat mich um Verzeihung gebeten, mir gestattet zu leben, wie ich will. Würde ich ihm erlauben, seine Geschäfte unter meinem Namen weiterzuführen?
Oh.
Seine Tänzerin hat er aufgegeben, da er sparen müsse. Er war vollkommen kopflos. Er sprach von Selbstmord.
Und du glaubst ihm? Ich kenne deutsche Geschäftsleute. Dein Mann ist ein Halunke. Man schafft mich nicht zum Père Lachaise, solange meine Töchter ohne Kapital dastehen. Noch verstehe ich mich auf Geschäfte.
Ja, Vater.
Er hat, sagt er, seine Gelder in Unternehmungen angelegt. Nun gut, so muss er darüber Quittungen und Verträge haben.
Ja.
Er soll sie dir zeigen und mit dir abrechnen. Wir werden die Besten davon auswählen und auf deinen Namen eintragen lassen.
Ja, Vater.
Ich will sofort zu ihm alles prüfen, die Bücher, die Kasse, die Korrespondenz.
Vater, wenn er merkt, dass du mich rächen willst, bin ich verloren. Der Schurke ist imstande, die Flucht zu ergreifen, um mich ohne Geld zurückzulassen.
Ist er denn wirklich so ein Schuft?
Ich hasse und verachte ihn. Er hat mir klipp und klar vollkommene Freiheit angeboten. Weißt du, was das bedeutet, Vater? Dass ich ihn mit meinem Namen decke.
Aber es gibt noch Gesetze. Es gibt noch das Schafott. Ich würde ihn selbst hinrichten, wenn es keinen Richter gäbe.
Gegen ihn gibt es keine Gesetze. Er kauft mein Gewissen und bezahlt damit, dass er mich mit Eugène zusammenleben lässt.
Mein Gott, was habe ich getan?
Ja! Ja, vielleicht ist es auch deine Schuld, dass ich jetzt an diesem Abgrund stehe. Kennen wir Jungfrauen denn die Welt? Die Menschen, die Gebräuche und Geschäfte? Die Väter müssen für uns denken. Oh, lieber Vater, vergib, was ich eben sagte. Es ist meine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Nein, weine nicht. Papa, weine nicht. Papa.
Weine du auch nicht, meine kleine, liebe Delphine.
Oh, Papa.
Ich werde dieses Unheil vor uns abwenden.
Ich möchte mich nicht schon wieder so aufregen. Übermorgen ist der Ball bei Madame de Beauséant. Ich will mich schonen.
In diesem Augenblick hielt unten ein Wagen. Man konnte die Stimme von Madame de Restaud hören.
Ja, er ist auf seinem Zimmer.
Stasi.
Guten Tag, Vater. Oh, du bist auch da.
Warum findest du es so sonderbar, dass ich auch da bin? Ich besuche meinen Vater täglich.
Seit wann denn das?
Würdest du auch täglich kommen, dann wüsstest du es.
Sei nicht so böse, liebe Delphine. Ich bin sehr unglücklich. Ich bin verloren.
Was hast du? Sag mir alles, mein Kind. Sie wird ohnmächtig. Delphine, schnell, hilf ihr doch.
Mein armes Dossi.
Ja?
So sprich doch. Riechsalz. Wir sind doch die einzigen Menschen, die dich wirklich lieb haben. Oh, sie kommt zu sich.
Wir werden sterben. Komm, Kinder, kommt beide her zu mir. Mich hier. Was hast du, liebe Stasi?
Du erinnerst dich an den von Maxim ausgestellten Wechsel?
Ja.
Es war leider nicht der erste. Schon davor hatte ich einige für ihn eingelöst. Er hatte vor, sich das Leben zu nehmen. Oh, armer Maxim. Ich flehte ihn an und er gestand mir, dass er 100.000 Francs Schulden habe. Ich beschaffte die Summe, indem ich mich an Dingen vergriff, die nicht mir gehörten.
Oh, Arme. Ich will dich immer lieb haben und dich nicht verurteilen.
Um Maxim das Leben, um mir mein ganzes Glück zu retten, brachte ich dem Wucherer Gobseck, diesem mitleidlosen Höllenteufel, die Familiendiamanten meines Mannes. Maxim war gerettet, aber ich bin verloren. Dristo hat alles erfahren.
Oh. Wieso?
Du Armer.
Durch wen?
Stasi.
Gestern ließ er mich zu sich rufen. Anastasie? Wo sind deine Diamanten?
Nein.
Bei mir? Nein. Sie sind da, auf der Kommode.
Ah.
Und er zeigte mir das Schmuckkästchen.
Oh Gott.
Ich bringe ihn um.
Er hat Schlimmeres als den Tod von mir verlangt.
Ich werde diesen Menschen ermorden. Sprich weiter.
Er sagte, Anastasie, ich will über die ganze Sache schweigen. Wir werden wegen der Kinder beisammen bleiben.
Oh.
Ich werde mich mit Monsieur de Trailles nicht duellieren. Ich könnte ihn verfehlen. Ihn in deinen Armen zu töten, hieße die Kinder entehren. Aber schwöre mir zu gehorchen.
Ich habe geschworen.
Nein. Du wirst den Verkauf deines Vermögens unterzeichnen, sobald ich es von dir verlange.
Nicht unterzeichnen!
Nein, Stasi.
Noch bin ich da. Sei nur ruhig, Stasi.
Vater. Ja? Vater, ich habe dir noch nicht alles gesagt.
Nein.
Die Diamanten haben keine 100.000 Francs eingebracht. Maxim wird verfolgt. Es fehlen noch 12.000 Francs. Er hat mir versprochen, vernünftig zu sein und nicht mehr zu spielen.
Gut.
Ich habe auf der Welt nichts mehr als seine Liebe.
Oh.
Hilf bitte, dass Maxim wieder als ehrenhafter Mann dasteht.
Ich habe das Geld nicht. Ich habe nichts mehr.
Was?
Bring dich in Sicherheit, Kind.
Was hast du mit deiner Lebensrente gemacht?
Ich habe sie verkauft. Oh. Ich brauchte 1200 Frauen, für viel eine Wohnung einzurichten.
Wahrscheinlich für Rastignac. Oh, so weit ist es mit dir gekommen.
Jean de Rastignac ist ein junger Mann, der seine Geliebte niemals zugrunde richten wird.
Oh, in der Lage, in der ich mich jetzt befinde, hätte ich etwas anderes von dir erwartet. Aber du hast mich ja nie geliebt.
Doch, Stasi. Sie liebt dich sehr. Gerade vorhin hat sie es mir gesagt. Sie findet dich schön, sich selbst aber nur hübsch.
Sie ist eine kalte Schönheit.
Und wenn es so wäre, wie warst du zu mir? Du hast mich verleugnet. Du hast dafür gesorgt, dass mir überall die Türen verschlossen wurden. Bin ich vielleicht wie du zu unserem Vater gekommen, um ihn anzubetteln? Es ist dein Werk, liebe Schwester, dass er nun nichts mehr hat.
Du hattest eben mehr Glück als ich. Monsieur de Marsay war reich. Und das hast du sicher ausgenutzt.
Schweig! Stasi, schweig.
Du warst immer schon ein Ungeheuer.
Oder ich töte mich vor euren Augen.
Stasi, du bist unglücklich, aber ich bin besser als du. Ich wollte dir helfen. Seit Jahren schon behandelst du mich schlecht.
Kinder, vertragt euch doch.
Sie hatten noch weniger Mitleid mit mir als mein Mann.
Es ist immer noch besser, wenn man mir nachsagt, ich schulde Monsieur de Marsay Geld, als zugeben zu müssen, dass ein Monsieur de Trailles mich 200.000 Francs gekostet hat.
Griffin!
Ihr zerreißt mir das Herz! Delphine, bitte sie mir zur Liebe und Verzeihung.
Arme Stasi, ich war im Unrecht. Komm, wir wollen uns vertragen. Gib mir einen Kuss.
Oh, das ist Balsam. Doch woher die 12.000 Frauen nehmen? Ich werde dafür bürgen.
Nein, Vater, nein.
Das tust du nicht.
Gott wird es dir vergelten. Unser Leben reicht dafür nicht aus.
Oh, ich alter Schurke. Ich habe mir eine Leibrente gesichert, habe aber zwei Töchter. Oh, mein Kopf. Mein armer Kopf.
Oh, Papa, Papa.
Wenn ich nur wüsste, wo es etwas zu stehlen gibt.
Sei doch vernünftig, Papa.
Eugène hatte in seinem Zimmer nebenan alles mit anhören können. Er war zu Hause, ohne dass sein Nachbar darum wusste. Erschüttert nahm er nun den Wechsel zur Hand, den er Vautrin unterschrieben hatte. Er änderte die Zahl auf 12.000 Francs und schrieb ihn auf den Namen Goriot aus. Mit dem Wechsel in der Hand betrat er das Zimmer.
Madame, hier ist Ihr Geld. Ich schlief, Ihr Gespräch hat mich geweckt, so habe ich erfahren, welche Summe ich Monsieur Goriot schulde. Hier ist der Wechsel, Madame. Ich werde ihn gewissenhaft einlösen.
Delphine, Gott ist mein Zeuge, ich habe dir alles verziehen. Aber das ist zu viel. Monsieur de Rastignac war nebenan und du wusstest das. Ich bin ihm nun gänzlich ausgeliefert, er kennt alle meine Geheimnisse. Das ist deine Rache an mir. Ich hasse dich.
Aber er ist ja mein Sohn, dein Retter.
Monsieur.
Er ist kein Mensch, er ist ein Engel.
Das war da, sie ist wahnsinnig. Ich wahnsinnig, was bist du dann?
Madame, ich werde bezahlen und schweigen.
Du wirst unseren Vater töten.
Sie ist in einer entsetzlichen Lage und hat den Kopf verloren. Sei lieb zu ihr, tröste sie.
Was hast du, Vater?
Monsieur.
Vater, was hast du?
Versprich es deinen alten Vater.
Was?
Der bald stirbt.
Monsieur.
Vergib mir, Vater. Oh, Monsieur de Rastignac, das Unglück hat mich hart und ungerecht gemacht.
Bitte.
Danke. Sie werden wie ein Bruder für mich sein. Stassi, meine liebe Stassi, wir wollen all das vergessen. Nein, das werde ich nie vergessen können.
Ihr Engel. Meine Engel.
Was hast du?
Gebt euch einen Kuss.
Stassi, komm. Wir wollen all das vergessen. Nein, das werde ich nie vergessen können. Komm, Stassi. Komm.
Wird dieser Wechsel dich retten?
Ich hoffe. Die arme Anastasie war schon immer heftig. Aber sie hat ein gutes Herz.
Sie ist nur wegen des Geldes gekommen.
Ja. Sie hat immer Komödie gespielt und mein armer Vater ist darauf reingefallen.
Ich möchte jetzt gerne schlafen.
Herr Vater.
Kommen Sie, ich helfe Ihnen.
Eugène half Vater Goriot beim Auskleiden.
Mach dir keine Sorgen. Ich werde wieder aufstehen.
Ja.
Ich helfe Ihnen, Monsieur. Vorsicht. So.
Schlaf gut, Papa.
Als der alte Delphins Hand haltend eingeschlafen war, zogen sich die beiden zurück.
Heute Abend in der Oper. Du gibst mir eine Nachricht, wie es ihm geht.
Ja.
Morgen ist der Umzug. Jen, du hast dich sehr edel benommen. Ich würde dich, wenn es noch möglich wäre, noch inniger lieben, aber... Wenn du zu Vermögen kommen willst, kannst du nicht 12.000 Francs zum Fenster hinauswerfen.
Aber
der Contretrain ist ein Spieler. Meine Schwester wird das nicht einsehen.
Eugène begleitete Delphine nach Hause. Da ihn aber Vater Goriots Zustand beunruhigte, lehnte er es ab, mit ihr zu speisen und kehrte in die Pension zurück. Vater Goriot war soeben im Speisesaal dabei, sich an den Tisch zu setzen. Bianchon kam dazu und setzte sich so, dass er das Gesicht des Alten genau beobachten konnte.
Was fehlt ihm? Wenn ich mich nicht irre, geht es mit Ihnen zu Ende. Es könnte ein Schlaganfall sein. Morgen früh kann ich dir genaueres sagen.
Kann man irgendetwas tun?
Gar nichts. Vielleicht könnte man das Sterben hinausschieben. Er muss eine schwere seelische Erschütterung erlebt haben, der nicht gewachsen war.
Am Abend in der Oper ließ Rastignac ein paar andeutende Worte fallen, um Madame de Nucingen auf das traurige Ereignis sanft vorzubereiten. Die aber fiel ihm gleich ins Wort.
Sei ohne Sorge, mein Vater ist sehr stark. Wir haben ihm heute Morgen nur etwas hart zugesetzt. Es geht ja schließlich um unser Vermögen. Jetzt bleibt mir gerade nur eine Sorge. Deine Liebe zu verlieren.
Ach, Madame.
Zu meiner Schande muss ich sagen, dass ich dich mehr liebe als mein Vater. Ach. Mein Vater gab mir mein Herz, aber du lässt es schlagen. Konnte ich es denn verhindern, dass er von unseren unglücklichen Ehen erfuhr? Warum sagst du nichts?
Bisher dachte ich, dass ich dich mehr lieben würde als du mich.
Eugène, weißt du nicht, was vor sich geht? Die Rochefide und der Marquis d'Ajuda sind übereingekommen, es nicht zu verlautbaren. Morgen unterzeichnet der König den Ehevertrag und deine arme Cousine weiß noch nichts davon. Und der Marquis wird nicht beim Ball erscheinen. Man spricht über nichts anderes.
Alle Welt lacht darüber. Madame de Beausion wird daran sterben.
Nein, mein Lieber, du kennst diese Frau nicht. Aber ganz Paris kommt zum Ball und ich werde auch dabei sein. Dieses Glück verdanke ich dir.
beschämt.
Delphine.
Eugène de Rastignac kehrte nach der Oper nicht in die Pension zurück. Er wollte nicht auf den Genuss seiner schönen neuen Wohnung verzichten. Er schlief lang und empfing mittags Madame de Nucingen, die mit ihm frühstückte. Er war so gesättigt von Glück, dass er Vater Goriot ganz vergaß. Gegen 4 Uhr nachmittags jedoch dachten die beiden Liebenden an ihn. Eugène eilte in die Pension Vauquer.
Monsieur de Rastignac, Madame will mit Ihnen sprechen.
Monsieur de Rastignac, Sie und Monsieur Goriot hätten am 15. Februar ausziehen wollen. Der 15. ist seit 3 Tagen vorbei.
Ja.
Sie müssen für sich und für ihn noch eine Monatsmiete zahlen. Wenn Sie für Vater Goriot bürgen, genügt mir Ihr Wort.
Haben Sie denn kein Vertrauen?
Was heißt Ihr Vertrauen? Wenn der alte Mann stirbt, so bekomme ich von den beiden Töchtern keinen zu. Heute hat er sein letztes Silberzeug weggebracht, weiß der Himmel. Warum?
Ich bürge für alles. Ich bürge für alles.
Eugène eilte zu Vater Goriot hinauf. Bianchon saß bei ihm am Bett.
Und? Darf sich nicht anstrengen. Nur ein Wunder kann ihn noch retten. Er hat Blut im Gehirn. Ich habe ihm Senfpflaster aufgelegt. Jede körperliche Bewegung, jede Anstrengung muss vermieden werden.
Mein lieber Bianchon, wir beide, wir werden ihn pflegen.
Leider hat der verrückte Alte heute früh eine Dummheit begangen. Er war zu Fuß in der Stadt. Sein letztes bisschen Hab und Gut hat er mitgenommen und verkauft. Er hat sich übernommen. Und eine seiner Töchter war hier.
Lass mich einen Moment mit ihm allein. Ich muss mit ihm sprechen, mir wird er alles sagen.
Du darfst ihn aber nicht aufregen.
Ja, du kannst ganz beruhigt sein. Ich bin es, Vater Goriot. Ich, Eugène.
Sie werden sich morgen gut unterhalten.
Was haben Sie nur heute Morgen angestellt, lieber Vater? Dass Sie jetzt krank im Bett liegen müssen?
Nichts.
War Anastasie hier?
Ja.
Sagen Sie mir alles. Lieber Vater Goriot, was wollte sie von Ihnen?
Sie war so unglücklich. Sie hat sich für den Ball ein so wunderbares Kleid bestellt. Aber ihre Schneiderin, diese gemeine Person, will ihr das Kleid erst ausliefern, wenn die 1000 Francs bezahlt sind. Sie wollte sich mein Silberzeug ausleihen, um es zu versetzen. Ihr Mann wünscht, dass sie den Ball besucht, um ganz Paris die Diamanten zu zeigen, von denen es heißt, sie habe sie verkauft. Sie war ganz in Tränen. Aufgelöst, das arme Kind. Ich habe die Kraft, alles zu ertragen. Aber dass ich gestern kein Geld hatte, das hat mir das Herz gebrochen.
Monsieur.
Ich habe mein Silberzeug für 600 Francs verkauft und meine Leibrente auf 1 Jahr gepfändet. Hier unter meinem Kopfkissen habe ich den 1000-Franc-Schein. Stassi kommt um 10. Ich will nicht, dass sie mich krank sieht. Ich werde mich wieder auf den Handel werfen. Ich werde nach Odessa fahren und Korn kaufen. Das Getreide ist dort um das 3-fache billiger als bei uns.
Lieber Vater, seien Sie jetzt ganz ruhig. Erholen Sie sich.
Die Nacht überwachten Eugène und Bianchon abwechselnd bei dem Kranken. Die beiden machten ihm Umschläge und Fußbäder. Dem abgemagerten Körper des armen Alten wurden Blutegel angesetzt. Madame de Restaud kam am nächsten Morgen nicht selbst. Sie ließ das Geld durch einen Boten abholen.
Es ist gut so. Sie hätte sich sonst nur Sorgen gemacht.
Gegen 7 Uhr am Abend erhielt Eugène einen Brief von Delphine.
Vergiss nicht, dass ich dich heute erwarte, damit wir gemeinsam den Ball bei Madame
Vergiss nicht, dass ich dich heute erwarte, damit wir gemeinsam den Ball bei Madame de Beauséant besuchen. Der Ehevertrag von Monsieur de Juda ist tatsächlich heute bei Hofe unterzeichnet worden. Die arme Vicomtesse hat erst um 2 Uhr davon erfahren. Ganz Paris wird sich nun zu ihr begeben, wie das Volk die Place de la Grève stürmt, um einer Hinrichtung beizuwohnen. Ich ginge heute gewiss nicht hin, lieber, wäre ich schon einmal bei ihr Gast gewesen. Wenn du in 2 Stunden nicht bei mir bist, so weiß ich nicht, ob ich dir diesen Treuebruch je verzeihen kann.
Eugène de Rastignac nahm die Feder und antwortete sofort.
Ich warte auf einen Arzt, der mir sagen wird, ob dein Vater am Leben bleibt. Er liegt im Sterben. Ich werde dir die ärztliche Meinung mitteilen. Und ich fürchte, dass es ein Todesurteil sein wird. du wirst dann selbst entscheiden müssen, ob du den Ball besuchen willst. 1000 Küsse.
Der Arzt kam um 8:30 und war der Meinung, dass der Tod zwar nicht unmittelbar bevorstünde, aber es wenig Hoffnung gäbe. Eugène ersuchte Bianchon, für Vater Goriot zu sorgen, und verließ die Pension, um Madame de Nucingen die traurige Botschaft zu überbringen. Tief bekümmert trat er bei Delphine ein. Sie war fertig frisiert, in eleganten Schuhen. Sie brauchte nur noch das Ballkleid anzulegen.
Delphine.
Was? Du bist noch nicht in der Abendgarderobe.
Aber dein Vater ist...
Nicht schon wieder mein Vater. Kein Wort mehr, Eugène. Ich rede mit dir erst wieder, wenn du in der Abendgarderobe bist. Auf der Fahrt zum Ball können wir dann über meinen Vater reden.
Madame!
Nichts, geh, kein Wort mehr.
Eugène verließ Delphine, entsetzt über diesen geistigen Vatermord. Während er sich ankleidete, schien ihm die Welt wie ein ungeheurer Sumpf, in dem er bis zum Hals versank. Er hatte bisher 3 Lebensformen der Gesellschaft kennengelernt. Gehorsam, Kampf, Auflehnung. Die Familie, die große Welt und Vautrin. Er konnte sich nicht entscheiden. Gehorsam war langweilig, Auflehnung unmöglich, der Kampf ungewiss. Er suchte nach den unmöglichsten Vernunftgründen, um Delphines Verhalten zu rechtfertigen.
Nun, wie geht es meinem Vater?
Wenn du mir einen Beweis deiner Liebe geben willst, so fahren wir sofort zu ihm.
Gern, mein Freund. Aber erst nach dem Ball. Halte mir bitte keine Moralpredigten. Was hast du?
Ich höre, wie sich dein Vater zu Tode röchelt.
Ich werde ihn pflegen und bei ihm sein.
Ach, Liebste. Nun bist du so, wie ich es mir wünsche.
Die Laternen von 500 Wagen erhellten die Auffahrt zum Palais Bousséant. Jeder wollte die große Dame in der Stunde ihres Sturzes sehen, sodass die Empfangsräume bereits überfüllt waren, als Madame de Nucingen und Rastignac sie betraten. Die schönsten Frauen von Paris belebten die Seele mit ihrem Prunk. Die vornehmsten Herren des Hofes, Gesandte, Minister, bekannte Persönlichkeiten, geschmückt mit Kreuzen und bunten Ordensbändchen, drängten sich um die Vicomtesse. Ganz ruhig stand sie da in ihrem weißen, schmucklosen Kleid mit dem schlicht aufgesteckten Haar.
Madame.
Monsieur de Rastignac. Ich fürchtete schon, Sie würden nicht kommen.
Madame, ich bin gekommen, um bis zum Ende zu bleiben.
Gut. Sie sind hier wahrscheinlich der Einzige, dem ich vertrauen kann. Mein Freund. Schenken Sie Ihre Liebe nur der Frau, die Sie immer lieben werden. Und verlassen Sie sie niemals.
Madame...
Kommen Sie. Ich möchte Ihnen etwas anvertrauen. Gehen Sie zum Marquis d'Ajuda. Jacques, mein Kammerdiener, wird Sie zu ihm führen und Ihnen einen Brief für ihn übergeben. Darin ersuche ich ihn um alle Briefschaften. Er wird Ihnen alle aushändigen. Bringen Sie mir diese bitte in mein Zimmer.
Natürlich.
Rastignac machte sich auf den Weg in das Palais de Rochefide und ließ den Marquis herausbitten. Der Marquis übergab ihm die Kassette mit Briefen. Traurig reichte er Rastignac die Hand und machte ihm dann ein Zeichen zu gehen. Unter Tränen nahm die Vicomtesse das Kästchen aus Eugènes Händen, betrachtete es kurz und warf es ins Kaminfeuer.
Mein Freund, es wird getanzt. Alle sind pünktlich gekommen. Nur der Tod lässt lange auf sich warten. Ich werde Paris und die große Welt nie mehr wiedersehen. Morgen früh um 5 Uhr reise ich ab, um mich in der Normandie zu vergraben.
Ach, meine verehrte Cousine.
Mit der Bitte um diesen letzten Dienst wollte ich Ihnen meine Freundschaft zeigen. Ich werde oft an Sie denken. Sie sind der Einzige, der so jung, schön, rein und vornehm sein kann. In einer Welt, in der diese Eigenschaften so selten sind.
Madame
de Nucingen ist jetzt besonders schön. Seien Sie gut zu ihr.
haben Sie sie lieb.
Rastignac war ergriffen von diesem so edel verhaltenen Schmerz dieser Frau. Im Ballsaal führte die Vicomtesse Eugène durch die Reihe der Gäste.
Kommen Sie!
Dies war eine letzte Aufmerksamkeit dieser liebenswürdigen Frau.
Sehr erfreut.
Bald schon bemerkte Eugène die beiden Schwestern, Madame de Restaud und Madame de Nucingen. Die Comtesse erstrahlte in der Pracht ihrer Diamanten. Und hinter den Diamanten sah Eugène das elende Lager, auf dem Vater Goriot dem Tode entgegenstöhnte. Aber er wurde von Delphine in Beschlag genommen. Es war gegen 5 Uhr morgens, als Rastignac sich verabschiedete, nachdem er Madame de Beauséant zu ihrem Reisewagen begleitet hatte. Unter Tränen hatte sie ihm Lebwohl gesagt.
Adieu, mein Freund.
Eugène hatte bei diesem Ball einiges dazugelernt. Zu Fuß ging er in die Pension Vauquet zurück, wo Bianchon im Zimmer Vater Goriots auf ihn gewartet hatte.
Wir können den armen Vater Goriot nicht mehr retten.
Mein Freund, verfolge du deine bescheidene Laufbahn, auf die du dich beschränken willst. Ich bin in der Hölle und muss in ihr bleiben. Was auch immer Böses man dir über die Welt sagt, du kannst es glauben.
Der liebe Alte hat vielleicht nur noch ein paar Stunden zu leben.
Eugène, haben Sie sich gut unterhalten?
Er denkt nur an seine Töchter. Mehr als 100 Mal hat er heute Nacht gesagt, sie tanzen, sie hat ihr Kleid.
Delphine!
Siehst du?
Nicht wahr? Delphine ist hier. Ich habe es gewusst.
Ich gehe hinunter. Ich will Sylvie sagen, sie soll Senfumschläge machen. Vater Goriot, ich...
Sie sind es.
Geht es Ihnen besser?
Ja, ja. Haben Sie meine Töchter gesehen? Sie werden bald kommen, wenn Sie erfahren, dass ich krank bin.
Ja, Vater.
Waren Sie schön in Ihren Kleidern?
Ja.
Sie wussten nichts von meiner Krankheit, nicht wahr? Ich will nicht länger krank sein. Sie brauchen mich. Machen Sie mich gesund.
Eine lange Ohnmacht befiel den Kranken und er schlief ein. Christoph, den Eugène zu den beiden Schwestern geschickt hatte, um sie über den Zustand ihres Vaters aufzuklären, kam in Goriots Zimmer.
Zuerst bin ich zu Madame la Comtesse geeilt, die ich nicht sprechen konnte. Sie hatte eine wichtige Besprechung mit ihrem Herrn Gemahl. Als ich darauf bestand, vorgelassen zu werden, kam Monsieur de Restaud und sagte zu mir, Monsieur Goriot liegt im Sterben, das sei das Beste, was er tun könne. Er habe eine wichtige Besprechung mit Madame de Restaud. Bei der Baronin war es nicht viel besser. Die gnädige Frau ist erst 5 vom Ball gekommen und schläft noch, sagte der Diener.
Man muss auf dem Sterbebett liegen, um zu erfahren, wie Kinder sind. Sie schenken ihnen das Leben und die Kinder bereiten ihnen den Tod. Ich habe es mir oft vorgesagt. Aber ich habe es nicht glauben wollen. Ich muss sie sehen. Kommt, ihr Lieben, kommt und gebt mir einen Kuss, einen letzten Kuss. Ja, sie kommen. Ich höre sie. Das Gesetz verlangt es, dass man den Vater besucht, wenn er im Sterben liegt. Ich will meine Töchter.
Ruhig, still, still. Ich werde hingehen, sobald Bianchon zurück ist.
Sie haben mich niemals geliebt. Verbrecherinnen sind sie. Um Mitternacht werde ich aus meinem Grabe auferstehen und sie verfluchen. Aber was sage ich? Sind sie nicht da? Delphine ist hier. Sie ist die bessere von beiden.
Monsieur.
Sie, Eugène, sind mein Sohn.
Ja.
Lieben Sie sie. Seien Sie wie ein Vater zu ihr. Oh mein Gott, ich sterbe. Ich halte zu viel aus. Schneiden Sie mir den Kopf ab. Aber lassen Sie mir das Herz.
Ich werde Ihnen Ihre Töchter holen, mein guter Vater Goriot. Ich bringe sie Ihnen.
Die Hände meiner Töchter könnten mich retten. Ich fühle es.
Trinken Sie.
Meine Schwiegersöhne sind es, die sie am Kommen hindern. Tötet sie, schlagt sie tot. Sie sind meine Mörder.
Vater, beruhigen Sie sich. Sie dürfen sich nicht aufregen, still.
Ja. Ich höre Ihre Stimme. Ich werde glücklich sterben. Ich segne Sie. Segne Sie. Ah!
Sein Kopf fiel in die Kissen zurück, seine Hände irrten über die Bettdecke, als suchten sie die Haare seiner Töchter. Plötzlich streckte er sich. In diesem Augenblick trat Bianchon ein.
Er wird nicht wieder zu sich kommen. Ich glaube es zumindest. Es wäre besser für ihn. Wir brauchen Geld für die Behandlung. Woher sollen wir das Geld nehmen?
Hier, nimm, versetze diese Uhr. Schnell, ich will keine Minute verlieren.
Rastignac lief die Treppe hinunter und fuhr nach der Rue de Helder zur Madame de Restaud. Anstatt der Comtesse erschien Monsieur de Restaud im Salon.
Monsieur, Monsieur le Comte, Ihr Schwiegervater liegt im Sterben, in einem elenden Loch. Er verlangt nach seinen Töchtern.
Monsieur, es ist Ihnen wohl nicht entgangen, dass ich für ihn wenig empfinde. Er war das Unglück meines Lebens. Mag er weiterleben oder sterben, mir ist es egal. Was Madame de Restaud betrifft, so ist sie derzeit nicht in der Lage auszugehen.
Monsieur le Comte, es steht mir nicht zu, Ihr Verhalten zu beurteilen, aber auf Ihr Anstandsgefühl darf ich wohl rechnen. Versprechen Sie mir, Madame, zu sagen, dass Ihr Vater keine 24 Stunden zu leben hat, dass er Sie schon verflucht hat, weil Sie bisher nicht gekommen ist.
Sagen Sie es ihr selbst.
Der Comte führte Rastignac in den Salon. Eugène fand sie erschöpft und in Tränen. Ehe sie Eugène de Rastignac ansah, warf sie ihrem Gatten einen verängstigten Blick zu. Der Comte nickte ihr bejahend zu.
Ich habe alles gehört, Monsieur. Sagen Sie meinem Vater, er würde mir verzeihen, wenn er wüsste, in welcher Situation ich mich befinde. Sagen Sie ihm, dass ich mir ihm gegenüber nichts vorzuwerfen habe. Auch wenn es so scheinen mag.
Eugène eilte rasch weiter zu Delphine, die er noch im Bett vorfand.
Delphine!
Ich bin krank. Mein armer Freund. Ich habe mich beim Nachhauseweg vom Ball erkältet. Ich befürchte eine Lungenentzündung und warte auf den Arzt.
Und wenn du todkrank wärst, ich würde dich zu deinem Vater schleppen.
Ach, lieber Eugène. Vielleicht ist er gar nicht so krank, wie du meinst. Warum trägst du meine Uhr nicht mehr?
Dein Vater hat nicht einmal mehr genügend Geld, um sein Leichentuch zu kaufen, in das man ihn heute Abend legen wird. Ich habe deine Uhr versetzt, denn ich hatte auch nichts mehr.
Ich eile, Eugène. Ich muss mich nur noch ankleiden. Ich wäre ein Scheusal, würde ich nicht zu ihm gehen. Hier, nimm ein, zwei in diese Börse.
Eugène kam fast heiter in der Rue Neuf-Sainte-Geneviève an, da zumindest eine der beiden Töchter kommen würde. Er nahm Geld aus Delphines Börse, um den Kutscher zu zahlen. Als er ins Zimmer kam, wurde Vater Goriot von einem Arzt behandelt. Er lag in Bianchons Armen.
Meine beiden Töchter kommen, nicht wahr? Sie werden kommen.
Ja, ganz ruhig.
Ja, Delphine kommt gleich.
Nur Mut, Eugène. Er braucht ein sauberes Hemd. Man muss seine Bettwäsche wechseln. Sag Sylvie, dass sie Betttücher bringt und uns helfen soll.
Gib mir das Geld, das du für die Uhr bekommen hast, Bianchon. Madame Bouquet wird auch diese Situation ausnützen.
Madame Bouquet und Sylvie deckten gerade den Tisch.
Madame Bouquet!
Madame Bouquet! Das machst du sauber.
Ich brauche Bettwäsche, frische Bettwäsche, Leintücher.
Mein lieber Monsieur Eugène, Sie wissen genauso gut wie ich, dass Vater Goriot keinen Zug mehr hat.
Ja.
Es ist wirklich überflüssig, dem Alten, der im Sterben liegt, noch frische Wäsche zu geben. Sie schulden mir 140 Francs. Die Sterbekerzen und so weiter, alles zusammen macht dann mindestens 200 Francs. Sie wissen, ich habe in den letzten Tagen genug verloren.
Hier ist Ihr Geld. Monsieur Goriot wird nicht mehr lange bei Ihnen sein und ich...
Ja, er wird mit den Füßen voran das Haus verlassen. Sylvie, bring die Bettwäsche nach oben. Frische Leintücher und so weiter. Nun mach schon.
Eugène stellte sich an das Kopfende des Bettes und stützte den Sterbenden. während Bianchon ihm das Hemd über den Kopf zog.
Fass an. Ich gebe ihm meine Hand. Gib du ihm deine. Und.
Ist das sie? Delphine. Mein Engel.
Zwei Worte, ein letzter Seufzer und die Seele entschwand. In diesem letzten Seufzer lag sein ganzes Leben. Er hatte in Selbsttäuschung gelebt und war in Selbsttäuschung gestorben. Jetzt vernahm man von der Treppe her den Schritt und das hastige Atmen einer jungen Frau. Es war Madame de Restaud. Da sie den Wunsch hatte, allein bei ihrem Vater zu sein, gingen Eugène und Bianchon hinunter, um etwas zu essen.
Ich konnte nicht früh genug kommen. Vergib mir, Vater. Oh Vater. Er hört mich nicht mehr. Ich werde wahnsinnig. Mein Unglück ist besiegelt. Monsieur de Trailles ist verschwunden. Er hat ungeheure Schulden hinterlassen. Er hat mich betrogen. Für wen habe ich das einzige Herz verraten, das mich geliebt und angebetet hat? Ich, Elende. Oh, mein Vater ist tot! Mein Vater ist tot!
Dann ist er wirklich gestorben.
Was muss man jetzt tun?
Ich habe ihm die Augen geschlossen und zugedeckt, wie es sich gehört. Wenn der Bezirksarzt den Totenschein ausgestellt hat, wird er ins Leichentuch genäht und begraben. Was sollte man denn anderes tun?
Dies war die ganze Leichenrede für einen Mann, der in Eugènes Augen der Inbegriff der Vaterliebe war. Eugène und Bianchon holten einen Geistlichen, der die Nacht über bei dem Toten wachen und beten sollte. Ehe Rastignac schlafen ging, erkundigte er sich bei dem Priester nach den Kosten für das Begräbnis und schrieb daraufhin an den Baron de Nucingen und den Comte de Restaud, sie mögen dafür aufkommen.
Wir wollen der Bande einen Streich spielen. Wir kaufen auf dem Père Lachaise eine Grabstelle für 5 Jahre und bestellen in der Kirche ein Begräbnis und eine Leichenfeier 3. Klasse. Wenn die Schwiegersöhne und Töchter das alles nicht bezahlen wollen, so lassen wir auf dem Grabstein eingravieren: Hier ruht Monsieur Goriot, Vater der Comtesse de Restaud und der Baronin de Nucingen, beerdigt auf Kosten 2 Studenten.
Ach. Eugène befolgte den Rat seines Freundes erst, nachdem ein Gang zu Monsieur und Madame de Restaud und zu Monsieur und Madame de Nucingen vergeblich gewesen war.
Der gnädige Herr und die gnädige Frau sind für niemanden zu sprechen. Ihr Vater ist gestorben. Und sie sind in tiefster Trauer.
Als Eugène zur Pension zurückkam, konnte er seine Tränen nicht unterdrücken, als er den armen Sarg vor der Tür auf der Straße auf 2 Stühlen aufgebahrt, unbeachtet und einsam stehen sah. Rastignac, Christophe und 2 Leichenträger folgten allein dem Leichenwagen, der Vater Goriot nach Saint-Étienne-du-Mont brachte. Nach den Töchtern oder ihren Ehemännern sah der Student sich vergebens um. Er blieb allein mit Christophe, der sich verpflichtet fühlte, dem Mann das letzte Geleit zu geben, der ihn einige gute Trinkgelder hatte verdienen lassen.
Ja, Monsieur Eugène, er war ein braver, ehrlicher Mann, der nie laut war, keinem geschadet und keinem Unrecht getan hat.
In dem Augenblick, als der Sarg in den Leichenwagen hineingeschoben wurde, rollten 2 mit Wappen geschmückte, aber leere Equipagen heran, die Wagen des Comte de Restaud und des Baron de Nucingen. Sie folgten dem Leichenwagen bis zum Père Lachaise. Um 6 Uhr wurde der Leichnam Vater Goriots ins Grab gesenkt. Die Dienerschaft seiner beiden Töchter stand dabei und verschwand, als der Priester das kurze Gebet gesprochen hatte. Als die beiden Totengräber ein paar Schaufeln Erde auf den Armensarg geworfen hatten, standen sie auf, und der eine von ihnen wandte sich an Rastignac mit der Bitte um ein Trinkgeld. Eugène durchwühlte seine Taschen, fand aber nichts. So war er gezwungen, 20 Sous von Christophe zu leihen.
Bitte sehr, Monsieur.
Der Tag ging zu Neige. Ein unangenehmer und feuchter Nebel stieg auf. Eugène blickte noch einmal auf das Grab und weinte. Er kreuzte die Arme und betrachtete die Wolken. Als Christophe ihn so sah, ging auch er. Dann schritt Eugène Rastignac den Friedhof hinauf und blickte auf die Stadt Paris, die sich an beiden Ufern der Seine ausbreitete und wo bereits einige Lichter zu leuchten begannen. Seine Augen richteten sich fast begierig nach jenem Teil der Stadt zwischen der Säule des Place Vendôme und dem Dom de Saint-Valide, wo die große Welt lebte, in die er hatte eindringen wollen. Auf diesen summenden Bienenstock warf er einen Blick, als ob er schon jetzt den Honig daraus saugen wollte.
Jetzt zu uns beiden.
Er ging zu Fuß in die Rue d'Artois und dinierte am Abend mit Madame de Nucingen.
Vater Goriot. Hörspiel in drei Teilen nach dem Roman von Honoré de Balzac. Nach den Übersetzungen von Fritz Montfort und Rosa Schapire. Bearbeitung Helmut Peschiner. Teil 3. Es spielten Eugène de Rastignac, Camille Jamal. Vater Goriot, Hans-Michael Rehberg. Madame Vauquier, Svetlana Schönfeld. Comtesse Anastasie de Restaud, Katharina Schüttler. Madame Delphine de Nucingen, Leonie Reiner. Vautrin, Michael Rotschopf. Madame de Beauséant, Andrea Schiefer. Bianchon, Markus Meyer. Und als Erzähler, Jens Harzer. In weiteren Rollen: Erika Skrotzki, Michael Hahnemann. Sascha Nathan, Gabriela Maria Schmeide, Martin Rentsch. Christoph Gawender, André Holonitsch, Luzi Kurt. Und Christian Gaul. Komposition und Musikbearbeitung Lutz Glandin. Kontrabass Matthias Bauer. Ton Martin Eichberg. Technik Jan Fraune und Philipp Adelmann. Regieassistenz Gerald Michel. Regie Judith Lorenz. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2017.